Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen in dieser Fazitstunde über das Museum Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, das von der Schließung bedroht ist, und über einen Arte-Dokumentarfilm, der Frage nachgeht, wie Kriege beendet werden können. Und wir besuchen die Königlichen Gärten in Brüssel und eine Rembrandt-Ausstellung in Amsterdam. Es ist eine einzigartige Sammlung, die der Kunsthistoriker und Mediziner Hans Prinzhorn nach dem Ersten Weltkrieg in Heidelberg aufgebaut hat. Künstlerische Arbeiten aus psychiatrischem Kontext. In ganz Europa hatte er Werke von Patientinnen und Patienten psychiatrischer Anstalten gesammelt. 5000 Werke, Gemälde, Zeichnungen, Texte, Fantasien, Beobachtungen, formal und inhaltlich so vielfältig wie ungewöhnlich. Inzwischen umfasst die Sammlung Prinzhorn rund 40.000 Werke und diese Sammlung wird intensiv genutzt. Gerade war in Hamburg im Barlachhaus eine hochgelobte Ausstellung zu sehen zum Werke der Künstlerin Elfriede Lohse-Wächtler. Wichtige Leihgaben kamen aus der Sammlung Prinzhorn, die den Nachlass der Künstlerin verwaltet. Wir haben hier in Fazit über diese Ausstellung berichtet. Zahlreiche zeitgenössische Komponistinnen haben sich auch durch die Arbeiten der Prinzhorn-Sammlung zu eigenen Werken inspirieren lassen, uraufgeführt unter anderem bei wichtigen Festivals von der renommierten Schola Heidelberg und dem Dirigenten Walter Nussbaum. Und nun ist das Museum Sammlung Prinzhorn in Heidelberg von der Schließung bedroht. In Kürze wird der Freundeskreis des Museums mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit treten. Maike Rozoll ist die Vorsitzende des Freundeskreises. Die Medizinhistorikerin ist Professorin für Medizingeschichte an der Universität in Marburg. Und sie ist jetzt am Telefon. Frau Rozoll, einen schönen guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Bevor wir über die leidige Finanzsituation sprechen, sollten wir zunächst mal klären, welche Kunst die Sammlung Prinzhorn umfasst. Die Dauerausstellung des Museums trägt den Titel von Irrenkunst zur Outsider-Art. Wie sind denn diese Begriffe zu verstehen?
Sie sind so zu verstehen, dass Kunst aus psychiatrischem Kontext zunächst in psychiatrischen Anstalten entstanden sind. Das war ja die hauptsächliche Versorgungsform im 19. Jahrhundert und auch noch im 20. Jahrhundert weite Strecken entlang. Und Psychiater in diesen Anstalten haben Werke, die dort spontan entstanden sind, von ihren Patientinnen und Patienten durchaus auch gesammelt. Und Prinzhorn und Willmanns haben diese Werke nach Heidelberg geholt. Sie haben damals einen Aufruf gemacht, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, und darum gebeten, Werke nach Heidelberg zu schicken zur wissenschaftlichen Auswertung. Und hatten eigentlich auch schon das Ziel, ein Museum für psychopathologische Kunst, wie sie das damals nannten, aufzubauen. Dazu ist es aber nicht gekommen. Es ist aber Prinzhorns großes Werk, die Bildnerei der Geisteskranken, entstanden. Das ist auch so ein Begriff für diese Kunst aus psychiatrischem Kontext.
Und dass man das in der Zwischenzeit Outsider-Kunst nennt oder auch Art Brut, das zeigt genau diesen Wandel in der Sichtweise auf diese Werke.
Ganz genau. Also der Begriff Art Brut ist nach dem Zweiten Weltkrieg von Jean Dubuffet eingeführt worden. Und der Begriff Outsider Art war eigentlich die englische Übersetzung davon in einem Buch von Roger Cardinal in den 70er Jahren.
Seit 2001 gibt es nun dieses Museum Sammlung Prinzhorn. Aus welchem Gedanken heraus wurde denn dieses Museum gegründet?
Das Museum wurde gegründet, weil im Grunde diese Werke einer auch damals schon recht bekannten Ausstellung, auch Wanderausstellungen, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Ja, man wollte eben, dass die Öffentlichkeit diese wichtigen Werke, also auch die Stimmen der Menschen, die in ehemals Psychiatrien gelebt hatten und sich durch Kunst geäußert hatten, dass man die hören konnte und das nicht nur für einige wenige Wissenschaftler oder für die Mitarbeiter der psychiatrischen Klinik zum Beispiel zugänglich war. Das war das Ziel und das war auch schon ein langer Weg, bis dieses Museum eingerichtet werden konnte, aber letztendlich hat es dann geklappt. Es macht 2-3 Wechselausstellungen im Jahr, ein bisschen unterschiedlich in der Zahl, in einem ehemaligen Hörsaalgebäude. Seit 2020 gibt es eine ganz kleine Dauerausstellung, die Sie eben schon angesprochen haben, aber das eigentlich Zentrale sind die Wechselausstellungen.
Und es gab mal, glaube ich, auf dem Heidelberger Schloss auch eine Prinzhorn-Sammlung-Ausstellung und da standen die Leute Schlange. Also es zeigt, das Interesse der Öffentlichkeit ist immens.
Ja, genau, das war diese Ausstellung mit dem Titel Wahnsinnige Schönheit, die wirklich auch viel Publikum angezogen hat damals, ne, und die Sammlung weithin bekannt gemacht hat nochmal.
Frau Rozoll, Träger ist das Heidelberger Universitätsklinikum, Träger dieses Museums. Kommt denn jetzt, und jetzt müssen wir auf diese Finanzsituation natürlich zu sprechen kommen, kommt die drohende Schließung aus heiterem Himmel?
Ja, ein bisschen schon, als mit einer Schließung hat eigentlich niemand von uns gerechnet. Es ist so, dass wir vor nunmehr 6 Jahren, Ende 2019, eigentlich so weit waren, dass wir Geld für den dringend notwendigen Erweiterungsbau, der eben auch eine größere Dauerausstellung zeigen könnte, ein offenes Atelier beinhalten könnte und so weiter, 10 Millionen Euro eingeworben hatten von dem Verein aus. Und dass dann in der Folge darauf, also Anfang 2020, eigentlich das Klinikum gesagt hat, ein Museumsbetrieb ist eigentlich nicht Kernaufgabe eines Klinikums. Das ist ja auch eine Auffassung, die man durchaus vertreten kann, aber niemand hat, also wir auch nicht damit gerechnet, dass es wirklich auf eine Schließung hinauslaufen konnte. Es ging aus unserer Sicht vielmehr darum, diese Erweiterung zu ermöglichen und die Umsetzung der Pläne mit dem eingeworbenen Geld letztendlich. Aber jetzt Ende 2024 hat das Klinikum gesagt, dass eben Einsparungen im Personalbereich vorgenommen werden müssen. Und jetzt ist es tatsächlich so, der Museumsbetrieb ist gefährdet, weil jetzt das Personal im Ausstellungsbereich nur noch bis Mitte des Jahres gesichert ist, im Moment durch eine Spende.
Sie haben eine Unterschriftenliste gestartet, die jetzt auch bald an die Öffentlichkeit übergeben wird. Wie ist denn die Resonanz auf diese Unterschriftenliste?
Für wenige Tage haben wir ein Portal dafür offen gehabt und da haben sich unglaublich viele Leute eingetragen, auch aus dem Inland, aus dem Ausland, aus den verschiedensten Disziplinen. Es haben Fachgesellschaften es über ihre eigenen Verteiler verschickt oder haben uns signalisiert, dass wir sie als Unterstützer nennen dürfen. Also eine ganz, ganz große Resonanz. Jetzt ist diese Unterschriftensammlung abgeschlossen, weil wir jetzt eben an die Öffentlichkeit gehen möchten.
Die Heidelberger Rhein-Neckar-Zeitung hat geschrieben, die Stadt Heidelberg verstecke diese Perle in einer Art Auster, sie verschenke ihr Potenzial. Wäre das denn, Frau Rotzoll, eine Forderung von Ihnen, dass sich auch die Stadt stärker engagiert? Sie erwägt ja immerhin, sich als Kulturhauptstadt Europas zu bewerben.
Ja, also die Stadt, muss man sagen, die engagiert sich tatsächlich schon sehr stark und wird das wahrscheinlich in Zukunft auch weiter tun oder vielleicht sogar noch vermehrt tun. Also da haben wir gar nichts zu kritisieren. Im Augenblick ist es ja auch so, dass eben die Stadt gar nicht die Trägerin ist, sodass die Formulierung vielleicht etwas missverständlich ist, dass die Stadt das Potenzial verschenkt. Insgesamt kann man vielleicht sagen, insgesamt wird das Potenzial vielleicht verschenkt. Es wäre schön, wenn sich alle Beteiligten in einer neuen Trägerstruktur zusammenfinden könnten, also das Klinikum, die Universität, die medizinische Fakultät, die sich auch sehr stark einsetzt, das Land, vielleicht der Bund und hoffentlich auch private Sponsoren, um da eine neue Trägerschaft auf die Beine zu stellen.
Sie hatten gesagt, seit 2019 gibt es Zusagen für 10 Millionen Euro für diesen Erweiterungsbau. Aber dieses Geld ist nur da, wenn es auch gebaut wird. Also da besteht auch die Gefahr, dass dieses Geld dann irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht?
Ja, ganz genau. Das ist die Gefahr, die jetzt aktuell droht. Und zwar, wenn niemand die Bauherrschaft übernimmt. Das kann eigentlich nur entweder das Land sein oder das Klinikum sein. Das Klinikum hat auch Entscheidungsprozesse am Laufen, ob sie das tun wollen oder nicht. Aber diese Entscheidung muss ganz dringend getroffen werden, denn wenn jetzt nicht eine erneute Anfrage gestellt wird an den Bund und wenn nicht eine baureife Planung bis Ende des Jahres vorliegt, dann verfällt dieses Geld. Also die 5 Millionen, die der Bund zugesagt hat, die verfallen dann. Es war jetzt während der Unterschriftenaktion sehr schön zu sehen, wie viele Leute unterschrieben haben und aus wie vielen Ländern, aus wie vielen verschiedenen Disziplinen und was für Zuschriften wir auch bekommen haben in diesem Kontext. Und dass doch sehr, sehr viele Leute ganz weit verstreut auch überzeugt sind, dass die Sammlung Prinzhorn ganz wichtig ist und das Museum ganz wichtig ist und dass es eben öffentlich zugänglich bleiben sollte, damit diese Werke nicht schon wieder in Schränken verschwinden und für niemand mehr sichtbar sind.
Dem weltweit einzigartigen Museum Sammlung Prinzhorn droht die Schließung. Die Medizinhistorikerin Maike Rotzoll war das, Professorin an der Universität in Marburg und Vorsitzende des Freundeskreises des Museums in Heidelberg. Vielen Dank, Frau Rotzoll, und guten Abend.
Danke sehr.
Gestern haben wir hier in Fazit über die Ostermärsche gesprochen, über den Wunsch nach Frieden, über die unterschiedlichen, teilweise auch widersprüchlichen Ziele dieser Veranstaltungen. Das waren eher abstrakte Gedanken im Gespräch mit dem Soziologen und Politikwissenschaftler Vincent August. Jetzt wollen wir ganz konkret über Frieden sprechen. Wie Kriege enden und Frieden möglich ist, so heißt ein Dokumentarfilm, der am Dienstag um 20.15 Uhr in Arte ausgestrahlt wird und der bereits jetzt in der Arte-Mediathek zu sehen ist. Zusammen mit Christina Trebbi und Susanne Utzt hat Jobst Knigge diesen 90-minütigen Dokumentarfilm gedreht. Und er ist jetzt am Telefon. Herr Knigge, guten Abend.
Guten Abend, frohe Ostern.
Täglich sehen wir im Fernsehen Bilder vom Krieg. Wir sehen Zerstörungen und unvorstellbares menschliches Leid. Doch wie Kriege enden können, diese Frage wird ja eher seltener thematisiert. Sie geben in Ihrem Film Antworten, nämlich Sie lassen Menschen zu Wort kommen, die unmittelbar an Friedensverhandlungen beteiligt waren. Warum haben Sie so unterschiedliche Konflikte ausgewählt, wie den Bürgerkrieg in Kolumbien, das Ende des Apartheid-Systems in Südafrika, den Afghanistan-Krieg und ja diesen ewigen Konflikt zwischen Israel und Palästina? Warum haben Sie diese Konflikte ausgewählt?
Wir wollten gerne über Konflikte sprechen in dem Film, die nicht so weit zurückliegen, dass wir eine Möglichkeit haben, noch mit Menschen zu sprechen, die an Verhandlungen beteiligt waren, entweder erfolgreichen oder gescheiterten. Aber es war uns ganz wichtig, dass wir mit denen reden, die versucht haben, diese Konflikte zu beenden.
Und die haben dann aus dem Nähkästchen geplaudert. Also die haben sie richtig ganz konkret befragen können, mit welchen Erwartungen, mit welchen Hoffnungen, mit welchen Tricks sie vielleicht auch in diese Verhandlungen hineingegangen sind?
Absolut. Es war erstaunlich einfach, sie zu bekommen, weil sie alle diese Idee verstanden haben. Und sie haben alle von der unglaublich harten Arbeit erzählt, die sie hatten, um zu versuchen, Konflikte, die teilweise seit vielen Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten bestanden, zu beenden. Also es war eine unglaublich beeindruckende Arbeit für uns als Autoren.
Nennen Sie doch vielleicht mal ein paar Beteiligte, die Sie besonders beeindruckt haben. Das sind ja wirkliche, ja, sehr bekannte Persönlichkeiten auch darunter.
Ja, aber beeindruckt haben alle. Also da ist einmal der heutige südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der einer der engsten Mitarbeiter von Nelson Mandela war. Da ist der frühere kolumbianische Präsident und dann Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos, der da den Frieden gemacht hat. Wir haben eine fantastische Frau aus Afghanistan, Fatima Gailani, die seit 40 Jahren an allen Verhandlungen beteiligt war, die es war. Aber wir hatten auch zum Beispiel zwei Männer aus Israel und Palästina, einen Israeli und einen Palästinenser, die trotz all dem, was da passiert, irgendwie versuchen, weiterhin sich zu treffen. Das war ehrlich gesagt fast das Berührendste, dieses Treffen von den beiden.
Sind denn diese Kriege und Krisen, also von Kolumbien über Israel, Afghanistan bis hin zu Südafrika, sind diese Kriege und Krisen exemplarisch, kann man das sagen?
Ja, das sind sie. Also die Friedenslösung ist exemplarisch. Das ist das, was uns interessiert hat. Wie haben die das geschafft? Was haben die gemacht? Welche Schritte sind sie gegangen? Und was kann man daraus tun? Das ist ja immer das Spannende, wenn man sich mit Historie beschäftigt, sich zu überlegen, wie kann diese Historie angewendet werden auf das, was gerade passiert. Und Sie haben das gesagt, wir sind gerade mitten in furchtbaren Zeiten, wo Krieg, wir alle hatten, glaube ich, nicht mehr damit gerechnet, doch sehr unseren Alltag beschäftigt. Und wir haben halt gesagt, wir wollen nicht die Nachrichtenbilder wieder zeigen von dem Furchtbaren, was ist, sondern wir wollen gucken, wie haben eigentlich Menschen ihre Konflikte gelöst und was können wir davon lernen.
An einer Stelle Ihres Filmes heißt es, man brauche Zeit, Geduld und Geschick. Sind das so ganz wesentliche Merkmale, die für alle Verhandlungen, für alle Begegnungen zwischen diesen Konfliktparteien, zwischen diesen Feinden, muss man ja sagen, die Voraussetzungen sind? Zeit, Geduld und Geschick?
Absolut, absolut. Geduld vor allen Dingen ist unglaublich wichtig. Es geht ja darum, dass man mit Menschen redet, die einem im Zweifelsfalle Schreckliches angetan haben. Also die Familienangehörige ermordet haben. Wir reden ja jetzt nicht von einem Konflikt in der Partnerschaft oder so, sondern das sind Dinge, die oft über ganz, ganz, ganz lange Zeit gewachsen sind. Und da muss man wahnsinnige Geduld haben und immer wieder zuhören und miteinander reden und reden. Und dann scheitert es und dann muss man wieder neu anfangen. Es ist irre zu erleben bei all denen, mit denen wir gesprochen haben, wie unglaublich langwierig und schwierig das ist, aber dass Geduld dann zum Ziel führt.
Herr Knigge, wenn Zeit und Geduld so unabdingbar sind für erfolgreiche Friedensverhandlungen, wie schätzen Sie denn die wiederholten Ankündigungen des amerikanischen Präsidenten an, große, lang andauernde Konflikte, wie zum Beispiel im Nahen Osten oder auch mit dem Iran jetzt diese Verhandlung um das Atomprogramm, diese Konflikte in kürzester Zeit lösen zu können?
Naja, also auch da hilft die Historie. Donald Trump war ja schon mal Präsident und hat verkündet im Jahr 2019 oder 2018 schon angefangen, aber dann 2019, er würde jetzt den Afghanistan-Konflikt lösen. Und ist hingegangen und hat mit den Taliban verhandelt. innerhalb kürzester Zeit. Und diese Verhandlungen, sagen unsere Experten, sind eigentlich der schlechteste Vertrag, den Amerika je unterschrieben hat, weil er eben keine Geduld hat und weil er nicht wartet. Zu Verhandlungen gehört auch immer ein Druckmittel. Es muss immer klar sein, auch wenn man Vermittler ist, dass man etwas hat, was der andere unbedingt haben will. Und Donald Trump hat das von vornherein weggegeben. Und das beweist ja auch gerade so ein bisschen in der Ukraine und auch in Israel. Und das macht ihn zu einem extrem schlechten Verhandler.
Lassen Sie uns über diese Rolle des Vermittlers sprechen. Also, dass da die Konfliktpartner zusammenkommen, ist klar. Aber es bedarf meistens natürlich auch eines Vermittlers. Müssen denn diese Vermittler irgendwie was herausbekommen? Welches Gespür müssen die entwickeln?
Die Vermittler müssen vor allen Dingen den Konfliktparteien die Möglichkeit geben, selber miteinander zu reden. Sie müssen wirklich vermitteln. Es ist ganz wichtig, dass Vermittler keine eigene Agenda haben. Dass es nicht darum geht, dass sie selber unbedingt irgendwas haben wollen, außer den Frieden für den Konflikt, um den es gerade geht. Das heißt, Vermittler sind sehr wichtig, weil Vermittler braucht man oft. Also zum Beispiel in Kolumbien, das war ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg.
60 Jahre.
Da haben die Norweger und die Kubaner unglaublich geholfen, weil sie sich einfach hingestellt hat und denen einen Raum gegeben haben, dass sie miteinander reden können.
Und zwar in Geheimverhandlungen, ja.
In Geheimverhandlungen. Auch Israel-Palästina, die Oslo-Verträge, sind auch Norwegen wieder, sind geheim in Norwegen und Schweden verhandelt worden und dann erst unterschrieben und die ganze Welt fiel aus allen Wolken, weil sie gar nicht damit gerechnet hatten. Das heißt, es ist wichtig, dass man zurücktritt, dass man sich nicht selber, das liegt den Amerikanern nicht so, auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten zurückzutreten. Das ist wichtig. Es ist wichtig, die anderen machen zu lassen.
Sie haben es schon gesagt, Herr Knicke, es war für Sie und Ihre Co-Autorinnen nicht besonders schwierig, diese wichtigen Gesprächspartner zu bekommen. Gab es denn einige Aussagen, die für Sie besonders überraschend waren?
Ja, also ehrlich gesagt war wirklich überraschend die Demut von all diesen auch teilweise hochkarätigen Verhandlern, die Demut vor der Aufgabe. Das fand ich auch berührend, dass man über persönliche Verletzungen bereit ist, hinwegzugehen für eine größere Sache. Jeder Dreh, und ich war in Südafrika und in Israel, und selbst in Israel war es so, dass ich ganz fröhlich zurückgekommen bin, weil ich das Gefühl hatte, da sind Menschen, die nachdenken. Die nachdenken darüber, wie es irgendwie vielleicht besser werden kann. Und das war ganz toll. Zum Beispiel Vertrauen. Man redet immer von Vertrauen. Man müsste Vertrauen haben. Vertrauen ist etwas, was wächst und was nicht da ist. Immer zu behaupten, man beginnt mit Vertrauen, das wird nicht funktionieren. Sondern Vertrauen muss man sich erarbeiten. Und das fand ich ganz toll.
Also die Demut, die Sie beschreiben einerseits. Aber jetzt im Rückblick auch, haben Sie da auch glückliche ehemalige Feinde erlebt, die ja mit einer gewissen Zufriedenheit oder mit einer gewissen harmonischen Ausstrahlung auf das zurückblicken, was sie da geleistet haben, bei allen Gegensätzen, bei allen Brutalitäten, die davor im Vorfeld stattgefunden haben?
In Südafrika habe ich eben den heutigen Staatspräsidenten Cyril Ramaphosa interviewt und Ruf Meyer, der war in der Apartheid-Regierung teilweise Polizeiminister und in der Zeit haben die sich kennengelernt. Und sind zu Freunden geworden. Das sind wirkliche persönliche Freunde bis heute, die dazu in der Lage waren, über die Verletzungen, die sie sich, vor allen Dingen der schwarze heutige Präsident war dazu in der Lage, den weißen ehemaligen Minister zu verzeihen, weil er aufrichtig um Verzeihung gebeten hat.
Und in Ihrem Film wird auch geschildert, dass die beiden sich, glaube ich, zufällig in London auf dem Flughafen zum ersten Mal getroffen haben, sich erkannt haben, aufeinander zugegangen, sich die Hände geschüttelt haben und gesagt haben, wir müssen miteinander reden.
Ja, und was sie dann gemacht haben, das ist gar nicht mehr drin, weil das dann alles immer zu viel wird. Sie sind gemeinsam angeln gegangen und haben darüber geschafft, Vertrauen zueinander zu beginnen. Und so funktioniert es eben manchmal. Es ist so ganz, ganz viele Dinge, die man da lernt, denkt man, Mensch, das ist ja wie, wenn man sich mit anderen mal streitet oder sowas. Das sind so ganz einfache Mittel. Das heißt, wir wollen nicht behaupten, das wäre einfach. Das ist hochkompliziert und hochschwierig. Aber es sind die grundlegenden Mittel des Miteinanderredens, die zum Erfolg führen.
Kann man denn sagen, dass wer Ihren Film anschaut, hinterher vielleicht ein bisschen optimistischer in die Zukunft blickt, trotz all dieser Konflikte, die wir täglich erleben?
Ich glaube ja, jeder Konflikt endet irgendwann. Und es gibt in jedem Konflikt irgendwo eine Lösung. Und ich glaube, es gibt gar keine vernünftige Alternative zum Optimismus. Man muss so darauf schauen, weil nur so wird man es schaffen, es besser werden zu lassen.
Wie Kriege enden und Frieden möglich ist. Der Dokumentarfilm von Christina Trebbi, Susanne Utzt und Jobst Knigge. Dieser Dokumentarfilm ist am Dienstag um 20.15 Uhr auf Arte zu sehen und jetzt bereits in der Arte Mediathek. Vielen Dank, Herr Knigge, für dieses Gespräch. Guten Abend.
Danke sehr. Guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Man könnte eigentlich mal eine Woche lang eine Strichliste führen über all die Dinge, die nicht klappen. Bei einer Bahnfahrt 7 Minuten Zeit zum Umsteigen, das hat nicht geklappt. Die eine langfristige Verabredung klappt leider nicht, kurzfristig abgesagt. Das Manuskript aus dem Drucker holen, die Druckerpatrone ist leer, eine neue muss bestellt werden. Ich vermute, da kommen in wenigen Tagen bei jedem von uns ziemlich schnell ziemlich viele Striche zusammen. Doch stopp. Wir wollen jetzt hier in Fazit diesem klappt nicht etwas entgegensetzen.
Fazit. Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Zu DDR-Zeiten war Rothen-Klempenow in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze ein landwirtschaftlich geprägtes Gutsdorf mit Kulturleben. Als in den trüben 1990er Jahren viele Menschen wegzogen, herrschte in Rothen-Klempenow jahrelang tote Hose. Mittlerweile passiert wieder etwas in dem vorpommerschen Dorf. Ausstellungen zur Heimatgeschichte zum Beispiel, Konzerte, Lesungen. Zuletzt haben 3 junge Frauen, eine Landwirtin, eine Buchhalterin, eine Journalistin, einen Kulturverein namens Kuhdorf e.V. gegründet. Eine Klappt-doch-Recherche von Silke Hasselmann.
Kulturangebote im vorpommerschen Rothen-Klempenow können so klingen.
Geben Sie uns bitte ein zartes Rothen-Klempenow am Mu, por favore.
Barockfestival mit Puppenspiel in der Weißen Dorfkirche.
Entmündigten Graf Ernst gestoßen.
Weil er zu viel gespielt hat in Monaco oder irgendwo. Ja?
Hofgalerie-Ausstellung über das Wirken der Adelsfamilie von Eickstedt 1236 bis 1945 in Dorf und Region. Mit besonderen Fundstücken, wie der Autor und Kurator André Meyer aus Berlin angereisten Nachfahren erklärt. Kinoabend im Bürgersaal mit dem 91 Jahre alten Uferschinken der Springer von Pontresina in der Hauptrolle der letzte Graf von Rothen-Klempenow. Ein 35mm Film auf Bitten des Kulturvereins Kuhdorf mitgebracht von einem Filmvorführer aus dem 120 Kilometer entfernten Güstrow. Unter den gut 50 Zuschauern diese 3 Senioren, die schon 60, 70 Jahre in Rothen-Klempenow leben. Beim Stichwort Kultur und DDR erinnern sie sich vor allem an die großen Kulturfestspiele der Landwirtschaft 1985 in ihrem Dorf und an viele Konzerte, vor allem für die Jugend.
Dadurch waren so viele junge Leute hier. Das war so schön.
Naja, nun ist dieser neue Verein Kuhdorf, Rothen-Klempenow.
Der Kuhverein, der versucht jeden Monat die Einwohner mit einzubeziehen. Ja. Und zum Beispiel haben sie ja jetzt angeregt, das Erzählkaffee, das hat schon ganz konkrete Termine für Ende April und auch für Mai. Naja, wollen wir versuchen.
Hinter dem Erzählcafé stecke die Idee, das ländliche Leben in der DDR in einem Lexikon der Erinnerungen zu dokumentieren und später per Ausstellung, Audio-Walks und auf einer Online-Plattform zugänglich zu machen, erklärt die Vereinsvorsitzende.
Ich bin Josefa Baum und ich bin hier aufgewachsen, habe dann im Kulturlandbüro hier angefangen zu arbeiten und seitdem engagiere ich mich hier in Rothen-Klempenow für Kultur im Dorf.
Kuhdorf e.V., phonetisch angelehnt an, oh ja klar, ist ein Kuhdorf. Also wir reden hier wirklich über Kühe, Landwirtschaft in Größenordnung. Sie schreiben sich aber mit dem Großbuchstaben Kuh, wie in Quark. Warum dieses Kuhdorf?
Zum einen sind wir natürlich hier auch alle Fans von unseren Kühen, die überall ringsrum stehen und wissen auch, dass wir gemeinhin als Kuhdorf wahrgenommen werden. Aber wir wissen, dass wir hier auch einiges zu bieten haben an Kultur mit Qualität und dass auch aus diesem Ort Kultur kommen kann, Kultur geschaffen werden kann. Und deswegen sehen wir uns auch als Quelle zur Kultur.
Muss nicht klappen, kann aber. Dafür müsse man zuerst einmal herausfinden, was der Schatz des Dorfes ist, meint die 30-Jährige.
Also ganz praktisch gesehen, hier in Rothen-Klempenow haben wir eben diese wunderschöne Gutsanlage mit vielen Räumen. Aber das wird ja gar nicht vom Dorf genutzt. Und wir haben uns eben zur Aufgabe gemacht, vor allem in der dunklen Jahreszeit im Winter, wenn hier sonst ringsrum nichts los ist, die Türen zu diesem Schloss zu öffnen und die Menschen einzuladen und Veranstaltungen zu machen, wo die auch einen persönlichen Bezug zu haben, nämlich zur Geschichte der Region, wo sich auch die familiären Hintergründe widerspiegeln. Und das zieht tatsächlich Leute, ohne dass wir großartig dafür trommeln müssen. Das hat so eine schöne Natürlichkeit, ganz was Organisches.
Zweites Erfolgsrezept, enge Absprachen mit der Gemeinde, aber nicht per E-Mail oder Telefon.
Man muss vorbeikommen, sich in die Augen gucken und sagen, wie kriegen wir das hin?
Und was klappt in Rothenklempenow ganz sicher nicht? Josefa Baum überlegt kurz und sagt, Gendern mit Sternchen, Filme in Fremdsprache mit englischem Untertitel.
Also der Schlüssel ist die gemeinsame Sprache, würde ich sagen. Das fängt an, wie betitelt man eine Veranstaltung? Soll die jetzt arzi-fazi klingen oder soll die hier verstanden werden von Menschen, die einmal aufs Plakat am schwarzen Brett gucken und sich denken, ah, das interessiert mich. Ist es nun ein Theaterstück oder ist es ein Konzert? Und wenn es eine Mischung ist, dann schreibt das auch gerne hin.
Für unsere aufmunternde Reihe Klappt doch, hat Silke Hasselmann das vorpommersche Dorf Rothenklempenow besucht. Im dortigen Schloss gibt es am kommenden Sonntag das erwähnte Erzählcafé. Morgen werden wir in unserer Reihe nach Berlin schauen und das genossenschaftliche Kreativ- und Kulturzentrum Vollgut besuchen. Wenn man in diesen Tagen durch die Lande fährt, dann sieht man auf vielen Feldern lange Plastikbahnen. Unter ihnen wachsen Erdbeeren heran. Die Bahnen, so billig und simpel sie sind, sorgen für Wärme und Licht. Doch man kann Pflanzen natürlich auch ganz anders zum Wachsen und Blühen bringen, in Gewächshäusern. Da gibt es geradezu Gewächshauspaläste. Sie zeigen nicht nur, wie gut der Mensch die Natur im Griff haben kann, sie zeugen auch von der eigenen Macht und Größe. Und mit diesem Gedanken gelangen wir zu den königlichen Gewächshäusern von Laken in Brüssel. Ein Prachtbau aus Glas und Stahl, nur in 3 Wochen im Jahr fürs Publikum zugänglich. Auch jetzt wieder in diesen Wochen. Der Zahn der Zeit hat seine Spuren hinterlassen. In nicht allzu ferner Zukunft müssen die königlichen Gewächshäuser saniert werden. Hans von Trotha, beschreiben Sie doch diese Gewächshäuser, die ja viel mehr sind als einfache Häuser. Was zeichnet die denn aus?
Also es ist ein gewaltiger Komplex von Glaspalästen, muss man sagen. Also die Rede ist von einer gläsernen Stadt, die vor einer hügeligen Parklandschaft steht. Wenn man das sieht in der Dämmerung von innen beleuchtet, das sieht wirklich aus wie eine Fantasie. Aber es ist eben real gebaut. Man konnte große Palmen pflanzen, die da auch noch sind. Angelegt wurde das im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts unter König Leopold II. Und er hat eine Sammlung seltener Pflanzen, viele davon aus Übersee, angelegt, die heute im Kern auch noch die alte ist. Also es ist eine sehr bedeutende Pflanzensammlung auch in diesen Gewächshäusern. Aber das Besondere ist die schiere Macht und Größe und Gewalt dieser Anlage.
Ist das, was Sie beschreiben, Herr von Trotha, architektonisch einzigartig?
In keiner Weise. Es war der Zeitgeist. Dieses Indoor-Gardening hat sich im Lauf des 19. Jahrhunderts in England entwickelt, wo es ja natürlich auch gebraucht wird. Aber vor allem war es so, dass es möglich wurde, Gebäude allein aus Stahl und Glas zu errichten, ohne Mauerwerk. Und das entwickelte sich aus den klassischen Gewächshäusern, die man so über Pflanzen gemacht hat. Das erste große Gebäude war Joseph Paxtons berühmter Crystal Palace für die erste Weltausstellung 1851 in London. Und da sind wir schon beim Thema. Diese Kristallpaläste waren ein Zeichen des Großmannstums, was man konnte, was man technisch konnte. Und sie wurden tendenziell immer mit kolonialistischen Inhalten gefüllt, in kolonialistischen Pflanzen und dem, was man so mitgebracht hatte. Also ganz klar 19. Jahrhundert, letztes Drittel, und das war überall in Europa.
Großmannstum, das ist das Stichwort, das ja viel sagt über die Motivation, solch einen Gewächshauskomplex zu bauen. Was wollte denn die Kolonialmacht Belgien, was wollte König Leopold II. Mit dieser Architektur der Welt signalisieren?
Er wollte der Welt signalisieren, dass er dazugehört. Also, dass er auch ganz vorne ist. Auch das Stadtschloss in Brüssel hat diese Wucht. Belgien war ausgesprochen klein und auch ausgesprochen unbedeutend und ist erst 1830 Königtum geworden. Das war davor besetzt von den Niederlanden, die katholischen Niederlande. Die sind in einer Revolution, die in der Oper begonnen hat, selbstständig geworden, haben sich einen deutschen König aus dem Hause Sachsen-Coburg geholt, Leopold I., der ist in Laken eingezogen und sein Nachfolger, Leopold II., hat erstens diesen Glaspalast angebaut, aber zweitens hat er sich eine Kolonie zugelegt. Und zwar muss man wirklich sagen, sich, weil weder seine Regierung noch sein Volk waren besonders kolonialistisch eingestellt, aber er wollte eben groß werden und hat dann als Privatperson, er hat mit Suezkanalaktien sehr, sehr viel Geld verdient und hat sich dann persönlich den Kongo angeschafft, als persönliche Kolonie, und da am Anfang auch sehr viel Gutes getan und sehr viel investiert. Aber irgendwann wollte er dieses Geld zurückhaben.
Angeschafft, das klingt ja so friedlich, aber das hat er natürlich mit wirklicher brutaler Macht Ausübung gemacht.
Ja, er hat es besetzt. Am Anfang, wie gesagt, hat er freigelassene Sklaven in Missionsschulen untergebracht, hat Missionsschulen errichtet. Also am Anfang hat er tatsächlich auch Infrastruktur geschaffen. Aber dann, wie gesagt, wollte er das Geld wieder zurückhaben. Und dann hat er geguckt, okay, was kann man hier ausbeuten? Erst hat er das mit Elfenbein probiert, in großen Mengen Elfenbein. Dann aber kam ihm zu Pass, dass nach Erfindung der Galvanisierung und des Gummireifens Kautschuk, der große Rohstoff, war. Und davon gab es dort viele. Und er hat auf eine unvorstellbar brutale Art und Weise die Kautschukvorkommen ausgebeutet. Das visuelle Symbol dafür sind abgehackte rechte Hände. Es gab also Tausende von Menschen, denen die rechte Hand abgehackt wurden. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen. Die eine ist, wenn sie nicht genug Kautschuk gesammelt hatten, war das die Strafe. Es gibt aber noch eine perfidere Erklärung dafür, dass die Soldaten, die diese Sklaven bewacht haben, denen war es verboten zu jagen. Und sie durften nur schießen, um Sklaven zu erschießen. Und deswegen mussten sie für jede Kugel eine abgehackte Hand mitbringen als Beweis dafür, dass sie nicht gejagt haben. Und sie sollen dann, wenn sie trotzdem gejagt haben, halt lebenden die Hände abgehackt haben, um zu vertuschen, dass sie jagen waren. Da sieht man die Brutalität und die Menschenverachtung bzw. Dehumanisierung, die diese kolonialistischen Praktiken bedeuten.
Brutale Ausbeutung führt zu unermesslichem Reichtum. Und da sollten wir in dem Zusammenhang, Herr von Trotha, auch nachher zurück in die Gegenwart kommen. Ja. Der amtierende König, der lebt mit seiner Familie nach wie vor in dem Schloss. Er profitiert von dem Wohlstand. Ist das in Belgien ein Thema?
Also man kommt natürlich nicht ganz dran vorbei. Und das große früher Kongo-Museum genannte, jetzt Kolonialmuseum in Tervuren, ist umkonzipiert worden, aber nicht abgeschafft. Es ist nicht so groß Thema, wie es in anderen Ländern ist, wie es auch in Deutschland ja eigentlich erst so seit 10 Jahren etwa, was Deutsch-Südwestafrika angeht. Da gibt es ja auch eine nicht wirklich aufgearbeitete koloniale Geschichte oder noch nicht zu Ende. Also so ein ganz großes Thema ist es nicht, was sicher auch daran liegt, dass die Dynastie noch in Amt und Würden ist, noch die ganzen Sachen bewohnt und besitzt. Leopold II., der diese Gewächshäuser hat erbauen lassen, hat auch gleich verfügt, dass sie für 3 Wochen im Jahr der Öffentlichkeit zur Verfügung sind. Für 3 Wochen aber nur.
Das ist sehr großzügig. Sagen Sie was über den Zustand. Oder wie betreibt man solche Gewächshäuser?
Ja, ich kann mir
vorstellen, das verschlingt Unmengen an Energie zum Beispiel.
An Energie und Wasser natürlich. Also da drin wird gesprengt und gegossen in großen Mengen. Was die Energie angeht, ich konnte das nicht überprüfen, aber die Zahl, die ich gefunden habe, war 800.000 Liter Öl im Jahr, die da gebraucht wird. Das glaube ich aber auch schnell, weil das einfach wirklich große, und die sind ja nicht wirklich isoliert. Und dann gibt es noch eine absurde Kleinigkeit, die aber auch viel Geld kostet. Damit es im Sommer nicht zu heiß wird, wird das Glas weiß gestrichen und die Farbe wird dann wieder abgekratzt für den Winter, damit die Sonne reinkommt. Also der Aufwand ist enorm und das für ein Privatgebäude, für eine Familie. Da finden auch Empfänge statt, sicher auch offizielle. Aber Frage ist, warum man das nicht weiter in größeren Stil für die Öffentlichkeit öffnet. Das ist mir eigentlich rätselhaft, wenn ich ehrlich bin.
Also viel Umdenken ist da eigentlich notwendig in diesem ganzen Komplex.
In diesem ganzen Komplex ist sehr viel Umdenken notwendig. Gleichzeitig finde ich es halt wichtig auch, dass man drüber spricht und dass man hingeht und dass man das auch genießt. Also Gärten und auch Gewächshäuser können ja nichts für das Geld, aus dem sie finanziert worden sind. Und es gibt sehr viele historische Gartenanlagen, deren Finanzierung aus dem Sklavenhandel, aus den Kolonien, aus Militärkarrieren kommt, die aber absurderweise extrem liberale und kulturverbindende Botschaften haben. Das hat einen einfachen Grund. Wenn sie eine fremde Kultur in ihrem Garten zitieren, und das tun die alle, dann nie, um sie zu desavouieren, sondern immer, um sie zu feiern. Und diese Botschaft, die lohnt sich, aus dem Garten rauszulesen, selbst wenn Sie so einen Hintergrund haben.
Die königlichen Gewächshäuser in Laeken in Brüssel. Hans von Trotha hat sie besucht. Herr von Trotha, Dankeschön. Er ist Millionär und Unternehmer, aber auch Kunstsammler, Philanthrop und Tier- und Naturschützer Thomas Kaplan. Der einzige Mann auf der Welt, der 18 Rembrandts besitzt und einen Vermeer. The Leiden Collection heißt seine 250 Werke umfassende Privatsammlung, benannt nach dem Geburtsort seines großen Idols Rembrandt. Zum 750. Geburtstag von Amsterdam leiht der Amerikaner 75 Werke aus seiner Sammlung an das Hart-Museum aus für die Ausstellung von Rembrandt bis Vermeer. Kerstin Schweighöfer hat sie sich angesehen und dabei Thomas Kaplan getroffen.
Well, when I first saw the Minerva, Für Thomas Kaplan ist sie die Mona Lisa seiner Sammlung. Rembrandts Minerva, ein Historienbild von 1635. Gut 1,40 Meter mal 1,20 Meter groß.
Minerva is, let's say, our Mona Lisa.
Der US-amerikanische Geschäftsmann, der durch den Handel mit Grundstoffen wie Gold und Silber zum Milliardär wurde, hatte das Meisterwerk 2008 bei einem Kunsthändler erworben. Bis heute kommt der 62-Jährige beim Anblick der in kostbare Gewänder gehüllten Minerva ins Schwärmen.
She is, well, divine.
Einfach göttlich, findet er.
She never fails to take my breath away.
Jetzt ist das Bild einer der Höhepunkte der Jubiläumsausstellung, mit der das Hartmuseum den 750. Geburtstag von Amsterdam feiert. Kaplan hat dazu so viele Werke wie noch nie zuvor aus seiner Sammlung zur Verfügung gestellt. Darunter alle 18 Rembrandts, die er besitzt. So viele wie kein anderer Mensch auf der Welt. Aber auch Arbeiten von Franz Hals, Jan Steen, Ferdinand Boll oder Jan Lievens, Rembrandts Jugendfreund aus Leidener Zeiten. Von Lievens sind zwei geradezu hinreißende Arbeiten zu sehen. Das berührende Porträt eines Jungen mit Turban und das eines unglaublich modern wirkenden Mannes, dem man auch zwischen den Museumsbesuchern begegnen könnte. Die 75 Werke sollen das Großstadtleben im 17. Jahrhundert widerspiegeln. Sie zeigen, was die Menschen zu Rembrandts Zeiten gegessen und getrunken haben, was sie anzogen, wie sie sich porträtieren ließen und was sie in ihrer Freizeit taten. Musizieren zum Beispiel, so wie die junge Frau am Virginal, der einzige Vermeer in Privatbesitz. Auch der gehört seit 2007 Kaplan. Dabei hatte es der Sammler damals eigentlich auf ein Rembrandt-Selbstporträt abgesehen. Es befand sich im Besitz von Steve Wynn, einem Casino-Besitzer aus Las Vegas, der während der Finanzkrise in Geldprobleme geraten war.
Er sagte, okay, ich verkaufe dir den Rembrandt, wenn du den Vermeer dazu nimmst. Ich erkannte sofort, dass der Vermeer die größere Trophäe war und es eine solche Gelegenheit nie wieder geben würde. Wir hatten einen Deal.
Entfacht wurde Kaplans Liebe zu Rembrandt und dessen Zeitgenossen, als seine Mutter ihn in New York zum ersten Mal mit ins Metropolitan Museum nahm, in den Raum mit den Rembrandts.
I was 6 years old.
Ich war 6 Jahre alt. Ich kann nicht genau sagen, was mit mir geschah. Aber Rembrandt ist ja der Maler, der mit seinem Pinsel unsere Seele zu berühren weiß. André Marot hat das einmal gesagt. Er muss auch mich berührt haben. Jedenfalls hat meine Mutter dann noch versucht, mich auch für moderne Kunst zu begeistern. Im MoMA. Aber das war eher eine traumatische Erfahrung. Ich verschränkte die Arme vor der Brust, schüttelte den Kopf und sagte, bring mich zurück zu Rembrandt. Und da war ich dann wieder glücklich.
Happy Zone again. Seine Mutter hat ihn auch mitgenommen ins Amazonasgebiet, um Jaguare zu beobachten. So entstand Kaplans zweite Leidenschaft, die für große Wildkatzen. Um sie und ihren Lebensraum zu schützen, gründete er die Stiftung Panthera.
Here we have the very first Rembrandt.
Kein Wunder also, dass sein allererster Rembrandt, eine Zeichnung, eine Löwin darstellt. Unglaublich dynamisch und virtuos festgehalten.
Mein Händler sagte, ich habe hier was, das musst du unbedingt sehen. Meine Frau kam mit. Was denkst du? Fragte ich sie hinterher. Sie schaute mich nur an und sagte, Tom, es ist Rembrandt. Es ist ein Löwe. Und er ist schön. Für wen, wenn nicht für dich? Sollte es sonst sein.
If it's not for you, then who's it for?
Doch ausgerechnet von diesem Werk will sich Kaplan nun trennen. Nach der Ausstellung soll der Löwe unter den Hammer kommen, als teuerste Rembrandt-Zeichnung aller Zeiten. Jeden Cent will Kaplan für den Schutz seiner geliebten Wildkatzen einsetzen. Jener Leidenschaft, die noch größer ist als die für Rembrandt.
It's the only one.
Die Leidenschaften des Thomas Kaplan. Kirsten Schweighöfer über die Ausstellung von Rembrandt bis Vermeer im Hartmuseum in Amsterdam, dort zu sehen bis zum 24. August. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Da morgen keine Zeitungen erscheinen werden, werden wir heute hier an dieser Stelle in Fazit keinen Blick in die Feuilletons werfen können. Die verbleibende Zeit wollen wir nutzen, uns mit einem Tier zu beschäftigen, das zu den Osterbräuchen gehört, wie das Amen in der Kirche, nämlich mit dem Osterhasen. Ein Stichwort, das bei Gerd Brendel sofort viel Fantasie freigesetzt hat.
Nikolausi.
Nein, das ist nicht Nikolausi, das ist Osterhasi.
Osterhase, denn schließlich ist Ostern und nicht Weihnachten mit.
Nikolausi.
Sankt Nikolaus, vulgo Weihnachtsmann, sondern Ostern mit Osterhasi, Latein Lepus Paschalis. Zum ersten Mal schriftlich erwähnt 1682 in einer Sammlung mit dem schönen Titel Satyre Mediciae, also Medizinsatire, herausgegeben von dem Promi-Arzt des späten 17. Jahrhunderts Georg Frank von Frankenau. Der Text warnt vor dem übermäßigen Verzehr gekochter Ostereier und erwähnt die Fabula vom Osterhasen Lepus Paschalis, der angeblich die Eier in Gras und Gebüsch ablege. Ova excludere.
Ich bin der Osterhase.
Was wird denn das jetzt?
Siehst du?
Jellybeans?
Hm.
Na und? Du kannst sprechen und pupst Süßigkeiten, mach das irgendwo anders.
Genau, na und? Denn im Gegensatz zum
Nikolausi,
vulgo Weihnachtsmann, mit seiner wahlweise frommen Biografie als heiliger Nikolaus oder seinem Parallelleben als Coca-Cola-Reklamefigur und Nordpolbewohner mit Schlitten, Hauptfigur vieler Lieder und Gedichte, besingen keine Hits den Osterhasen. Und der eben gehörte Ausschnitt aus dem mäßig erfolgreichen einzigen Osterhasen-Spielfilm Hollywoods hieß nicht umsonst Hopp, Osterhase oder Superstar. Vielleicht hat es mit dem zwiespältigen Image des Hasen im Allgemeinen zu tun. In der Antike wird die Göttin Aphrodite von einem Hasen begleitet als Symbol der Fruchtbarkeit und Sinnfreude. Was das paarungsfreudige Säugetier für die Kirchenväter zum abschreckenden Symbol gottferner Wollust werden ließ. Nur, wie kommt dann der Hase zu Ostern? Und
warum färben wir Eier?
Fragte sich stellvertretend für viele der kleine Stanley aus der lustigen Zeichentrickserie South Park.
Na, damit der Osterhase sie verstecken kann. Ja, aber warum?
Stanley, an Ostern feiern wir, dass Jesus auferstanden ist, nachdem er für unsere Sünden gekreuzigt wurde.
Deswegen färben wir Eier und ein riesiger Hase versteckt sie?
Was Stanley und seine kleinen Freunde dann allerdings herausfinden, erinnert an Dan Browns Da Vinci Code.
In Wirklichkeit war Petrus nie ein Mensch. Der heilige Petrus war ein Hase.
Dessen Hasenohren in Da Vincis Abendmahl wurden nur leider später übermalt.
Heiliger Hase!
Weniger erfindungsreiche Brauchtumsforscher verweisen schlicht auf den paarungsfreudigen Hasen als Symbol für die wiedererstandene Natur im Frühling. Wobei der Hase ja nicht nur an Ostern als Symbol durch die Landschaft hoppelt.
Herr Beuys, warum ein Hase als Friedenssymbol?
Wurde Joseph Beuys auf der Documenta 1982 gefragt, als er eine Goldkrone zu einem Goldhasen umschmolz.
Ein Hase als Tier der Bewegung innerhalb der Eurasischen Steppe, von Ost nach West, von West nach Ost. Wir machen ihn zum Friedenssymbol.
Erfolgreicher allerdings und auch näher am antiken Hasen-Image hat sich der Hase als Sexsymbol etabliert. Als Playboy-Hase firmiert er seit über einem halben Jahrhundert als Logo der gleichnamigen Zeitschrift. Und Zeitschriftengründer Hugh Hefner ist es auch zu verdanken, dass der Hase endlich Gesellschaft bekommen hat.
Baby Bunny.
Die legendären Playboy-Bunnies. Frauen im einteiligen Badeanzug mit obligatorischem Puschel und aufgesteckten Hasenohren. Und natürlich
pretty enough to be bunnies, to be, you know, a final product.
Schön genug, um sich in das Produkt Playboy-Bunny zu verwandeln. Bis heute machen die Playboy-Bunnies Reklame für das Produkt Playboy, genauso wie Osterhasen-Geschichten, wenn sie nicht in South Park spielen, für das Produkt Schokoladen-Osterhasen und Schokoladen-Ostereier. Der echte Osterhase hoppelt indessen weiter, mal dorthin, mal dahin, eilig von Gebüsch zu Gebüsch, geradezu hektisch, das genaue Gegenbild also zum
Nikolausi.
Und wenn der Weihnachtsmann der Typ Phlegmatiker ist, mit Neigung zur Fettleibigkeit und narzisstischer Störung, Stichwort Allmachtsbelohnungs- und Straffantasien, dann ist der Osterhase
als Tier der Bewegung,
als Tier in Dauerbewegung, der klassische Fall eines ADHS-Patienten. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Eine Diagnose, die er mit sehr, sehr vielen Kindern und Erwachsenen gemeinsam hat, mit denen er auch noch seine Sexsucht teilt. Der Osterhase als Spiegelbild unser aller, mit Schokoladen-Ostereier für alle. Wenn ich mich jetzt nur richtig konzentrieren und herausfinden könnte, wo der Osterhase das Nest mit dem Ritalin und den Tranquilizern versteckt hat, dann, ja, dann wäre Ostern wirklich perfekt.
Gerd Brendel und der Osterhase. Das war unser heutiges Fazit. Apropos Hase, wenn ich jetzt zu dieser späten Stunde gleich das Funkhaus verlasse, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Park mindestens einem Fuchs begegnen, der seiner Arbeit nachgeht, um dann vom virtuosen Gesang einer Nachtigall in die nächtliche Stadtlandschaft verabschiedet zu werden. Mein Name ist Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.